B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Von Föhnlagen über Niedertracht bis zu Oberwasser. Morden, wo andere Urlaub machen. Die Alpenkrimis, unser Thema in der Redaktionskonferenz. Michael Bödecker aus den Nachrichten ist dabei, Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion und ein spezieller Gast, der sich auch diese Musik gewünscht hat und sich dafür gleich rechtfertigen muss. Ich bin Sven Präger. Servus. Morden, wo andere Urlaub machen. Die Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen. Unser Gast heute Abend ist der Autor der Alpenkrimis, Jörg Maurer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, servus.
Herr Maurer, Sie haben die Alpenkrimis um Hauptkommissar Jennerwein geschrieben und sind extra aus Garmisch-Partenkirchen zu uns angereist. Und wie sich das, weil wir über Krimis reden, gehört, würde ich gerne mit einem kleinen Verhör mit Ihnen beginnen. Sie müssen sich immer entscheiden, A oder B, ja oder nein. Ich würde von Ihnen gerne mal als erstes wissen, Meer oder Berge?
Berge.
Berge, warum?
Berge, da kenne ich mich aus.
Das reicht schon als Grund.
Ja. Und rein vom Mordtechnischen her ist es, glaube ich, auch besser. Runterstürzen, runterfallen, runterstoßen und so. Im Meer ist es...
Ertrinken, Flutwelle.
Ja, stimmt. Ja. Ich müsste mal da hinfahren und da mal schauen.
Ja. Ich bin nicht alleine mit Jörg Maurer. Michael Bödecker ist aus den Nachrichten.
Hallo.
Hallo Michael. Michael, bei dir Berge oder Meer, wie wäre das?
So wandern im Sommer stelle ich mir schon ganz schön vor. Habe ich lange nicht mehr gemacht.
Am Strand jetzt oder in den Bergen?
Schon in den Bergen. Mhm. Ist natürlich anstrengender. Aber ich glaube, im Moment würde ich das bevorzugen.
Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion ist die vierte im Bunde. Hallo Susanne.
Hallo.
Susanne, jetzt musst du die Ehre des Meeres retten. Ist das so oder bist du auch in den Bergen?
Nee, Meer, ganz klar.
Ach,
ich freue mich jetzt schon. Bald habe ich Urlaub. Meer, Sonne, Schwimmen, Schnorcheln, toll.
Ja, dann ist es ein klares 2-2. Bei mir wäre es auch, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr, sagt man ja auch. Deshalb wäre es auch das Meer. Herr Maurer, Verhör, Olympia-Befürworter oder Gegner?
Unentschieden.
Ah, das müssen Sie begründen. Also wir reden über Garmisch-Partenkirchen und die Olympia.
Ja, das
Werbung.
Ja.
Nein, ich meine für die Hörer, die das jetzt alles nicht so parat haben. Ja. Das kommt ja in Ihren Krimis auch vor. Wieso unentschieden?
Unentschieden, weil ich will es mir natürlich mit keinem verderben. Das ist ganz klar. Und nee, im Ernst, die Befürworter und die Gegner, da ist bei beiden was dran. Also man kann das so und so sehen. Ich neige auch nicht zum radikalen Denken. Also dass ich mich da jetzt auf eine Seite schlage.
Da kommen wir nachher noch drauf, aber Sie haben es zumindest genutzt, um dann möglicherweise auch ein Krimi drum zu stricken.
Das ja, also das interessiert mich dann schon und da ich mich in beide Lager hineingedacht habe oder gezwungen war, mich da reinzudenken, habe ich vielleicht jetzt so einen schlingenden Kurs.
Künstler oder Handwerker als Autor jetzt? Sind Sie eher derjenige, der sagt, es ist ein Handwerk, was man beherrschen kann, oder sind Sie der Kreativling, der sagt, ich bin Künstler?
Ja, also wenn Sie so sagen, ich bin Künstler.
Ich glaube, das ist eine rein Suggestivfrage.
Also Handwerker, würde ich sagen.
Aber es gibt künstlerische Anteile.
Ja, es gibt künstlerische Anteile. Ich denke aber schon, dass das ein Handwerk ist, also das man erlernen kann, das man erlernen muss, wo es ganz bestimmte Regeln gibt. Und die man befolgt und die man natürlich auch manchmal über den Haufen schmeißt. Also ich würde sagen Handwerker, ja.
Stadt oder Land? Garmisch-Partenkirchen, Sie haben in München gelebt, studiert, gearbeitet, ja. Haben vorhin erzählt, Sie sind zurück nach Garmisch-Partenkirchen, wo Sie eigentlich herkommen, Stadt oder Land?
Da würde ich mich auch wieder so genau in der Mitte positionieren. Ich habe beides kennengelernt. Beides hat Vor- und Nachteile, beides ist schön. Und immer da, wo man ist, da träumt man natürlich vom anderen, das ist klar.
Susanne, du hast vorhin erzählt, du kommst aus dem Schwarzwald. Mhm. Heißt das dann für dich Land, weil Heimat, oder heißt das für dich Stadt, weil endlich was erleben?
Echt schwierig, ne? Am besten, man möchte immer beides, aber immer mehr Land. Also ich habe jetzt, ich bin schon lange aus dem Schwarzwald weg, ich habe in Bochum studiert, wohne jetzt schon lange in Köln. Aber ich merke, dass die Sehnsucht zum Land immer wieder jetzt größer wird. Und ich freue mich auch, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, also dann fahre ich nur aufs Land. Die Städte lasse ich dann alle links liegen.
Und wenn das Land dann noch am Meer liegt, dann ist es
ideal.
Michael, Paderborn ist dein Heimatland, damit ist schon alles gesagt.
Richtig, es ist nicht die große Metropole.
Ostwestfalen, da gibt es nur Bielefeld, die Stadt ohne Namen und dann halt Paderborn.
So gesehen schon, das ist natürlich schon die Stadt. Ich komme ja noch aus dem Vorort von Paderborn, insofern noch ländlicher, war Paderborn dann schon immer so der Punkt, wo man hinging. Dann wurde es größer, Bielefeld, jetzt Köln. Köln ist eine ganz gute Größe, das gefällt mir ganz gut. Es muss ja nicht Berlin gleich sein.
Das stimmt. Herr Maurer, das Letzte ist das Wichtigste. Garmisch oder Partenkirchen?
Oh, Bindestrich. Genau in der Mitte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unoriginell, dass ich immer mich so in der Mitte positioniere.
Schön, aber, dass Sie es selbst sagen.
Ich bin selber in Garmisch geboren, also richtig ich bin ein richtiger Garmischer und bin da auch lange nicht rübergekommen nach Partenkirchen. Aber nee, Nee, das ist also nicht so wild. Das ist zusammengewachsen und also ganz früher, also mein Opa hat noch erzählt, dass er verschiedene Sprachen gegeben hat, verschiedene Dialekte zumindest.
Vor der Eingemeindung.
Ja, aber das ist lang her und ich würde sagen Garmisch, weil ich da einfach lebe und geboren bin.
Aber sozusagen, es ist schon ein Konzept, Sie sprechen ja in den Büchern und auch in den Hörbüchern immer nur vom Bindestrich-Kurort. Mhm. Sie wollen sich da nicht entscheiden, sondern Sie wollen es da einfach bei belassen, bei dieser Anspielung.
Genau, da, es ist auch so, wenn man jetzt wirklich Garmisch-Partenkirchen sagen würde dauernd, also das ist ein bisschen sperrig im Roman, das liest sich vielleicht gar nicht so, und darum habe ich den Kurort genommen, hat auch noch einen anderen Grund, ich will ja einen Alpenkrimi schreiben, also es sollen andere Kurorte auch damit gemeint sein, manches erfinde ich auch, manche Berge erfinde ich auch, die stelle ich einfach da nach Garmisch rein, und manche Straßen sind nicht so ganz in Garmisch angesiedelt. Es soll also der ganze Alpenraum soll da mit gemeint sein.
Garmisch-Partenkirchen ist auch der Ort des Verbrechens, auch im aktuellen Fall, der heißt Oberwasser. Das ist Fall 4 und der beginnt so.
Berge, Berge, Berge. Zittermusik. Ein Mann in oberbayerischer Tracht. Sein Gesicht ist geschwärzt. Er blickt wild um sich. Er trägt einen riesen Schnauzbart. In der Hand hält er einen uralten Schießprügel, der noch mit Pulver geladen werden muss. Wilderer singt.
Ja, auf den Bergen wohnt die Freiheit.
Ein Polizeiauto nähert sich mit Martinshorn. Türen werden aufgerissen. Lautsprecherstimme. Geben Sie auf, Sie haben keine Chance. Wilderer lädt nach.
Ich gib nicht auf, nie und nimmer.
Ein Fallnetz wird über den Berserker geworfen. Jodelnd und schuhplattelnd wird er ins Polizeiauto gezogen. Das Auto fährt mit kreischenden Reifen davon. Im Inneren des Autos reißt sich der Wilderer den falschen Schnauzbart herunter. Wilderer, den Düblock, das war knapp.
Susanne, du hast gesagt, du verstehst es, den Dübelob. Das war knapp, habe ich auch verstanden. Aber eine Ahnung, was es heißt?
War das nicht Plattütsch, den Dübelob?
Ja, das soll natürlich, da muss ich mich jetzt bei allen plattdeutschen Hörern entschuldigen, das soll plattdeutsch gewesen sein.
Ach so,
da hat man bei uns natürlich keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und es liest sich natürlich auch leichter, als man es dann, ich habe das die Aufnahme in München gemacht und wir haben dann niemanden aufgetrieben, wir haben plattdeutsche Sprecher auftrieben und die, mit denen habe ich mich 2 Tage zurückgezogen und das ist das Ergebnis.
Was soll das heißen?
Das weiß ich nicht.
Ach so, es ist einfach nur.
Also es sollte so sein, dass dieser beim Krimi darf man ja nicht zu viel verraten. Also das ist ja auch die Lösung des Falles dann. Dieses Wilderer-Drama spielt da eine Rolle und es scheint sich um keinen echten Wilderer zu handeln, sondern einen, der irgendwie aus dem norddeutschen Raum kommt.
Einen reingeschmeckten.
Ja, aber richtig reingeschossenen sogar. Aha. Ist ja ganz selten, dass da aus dem Norden Wilderer kommt, aber gibt's.
In dem Fall ist das so. Das ist das erste Kapitel, beziehungsweise der Prolog im Prinzip, ja, zu Oberwasser, dem aktuellen Alpenkrimi, der vierte, den Sie in der Reihe haben. Wir haben gerade gehört, es ist ein Wilderer, der irgendwie was spielen soll und dann mit dem Polizeiwagen irgendwie abtransportiert wird. Dieses doppelte Spielchen spielt im Fall dann noch eine Rolle. Warum dieser, also da ist ja ganz viel drin jetzt, auch in dieser ersten Szene, die wir hören. Da ist sowas drin wie Zittermusik, die Tracht wird genannt, Schießpulver, Wilderer. Also es ist schon viel auch Klischee, was wir da hören. Warum spielt das so eine große Rolle oder welche Rolle spielt es in Ihren Büchern? Warum ist das was, mit dem Sie so gerne spielen?
Ja, weil man sehr schön spielen kann damit, mit dem Klischee. Also man kann ja nicht vorbeigehen an manchen Themen. Also wenn man über das Alpenland schreibt, dann muss man Zittermusik nennen und muss auch das Wildern nennen. Und ich mache das auf ganz eigenartige Weise. Bei mir ist es so, es sind ja verdeckte Ermittlungen da und da überlegen sich die im Polizeirevier, die müssen ein Fake-Verbrechen erfinden, dem sie scheinbar nachgehen, anders geht es da nicht.
Und vielleicht erkennen wir kurz den Hintergrund. Also in dem Fall, ja, ist es so, ist die Hauptfigur, Hubertus Jennerwein, ist Polizeihauptkommissar. Ja. Und wenn ich das richtig, Sie korrigieren, wenn es nicht stimmt, auf die Kette kriege, ist es im vierten Fall Oberwasser so, dass er von seinem Chef einbestellt wird, Jennerwein mit seiner Truppe. Mhm. Und die bekommen die Aufgabe, einen Beamten des Bundeskriminalamtes aufzuspüren. Und da das sozusagen geheimnisvoll passieren soll, und müssen sie aber im Ort ermitteln. Und was sie dafür erfinden, ist ein Fake-Fall, den sie ermitteln. Und da kommt diese Wilderer-Geschichte rein.
Das ist wahnsinnig gut erklärt. Also
danke.
Ja. richtig schön zusammengefasst. Genau. Und da gehen sie jetzt eben auf das Klischee und erfinden da einen Wildererfall, weil sie sich erhoffen, dass jetzt die ganze Bevölkerung natürlich zu dem Wilderer, dass die hinter dem steht, dass die den verfolgen und dadurch vom eigentlichen Fall ein bisschen abgelenkt sind. Und das gelingt auch. Und drum diese Ballung an Klischees, da kommt also die Lederhose her und da kommt die Zittermusik und der Jodler und die Weißwürste und.
Aber diese Annahme zu sagen, also dass die Einwohner im Kurort tatsächlich zum Wilderer anhalten würden, die ist durchaus plausibel. Das ist kein Klischee, sondern da würde man sagen, ja, wenn so ein Fall geben würde, die Menschen im Ort würden schon sagen, dann ist es der Wilderer und zudem halten wir im Zweifelsfall, auch wenn es nicht ganz dramatisch ist. Das ist schon eine plausible Annahme.
Ob das heutzutage immer noch so ist, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne viele Leute, die in der Verwandtschaft Wilderer gehabt haben. Also auch in meiner Verwandtschaft heißt es, ist aber ganz lang her, also das war in den 60er Jahren noch des vorvorigen Jahrhunderts.
Das vorvorigen? Also ihrer? Ja, okay, also genau. 1800.
Und ja, es war schon 1900. Aber es ist so in Garmisch-Partenkirchen verjährt das Wildern nach 14 Tagen. Also das Verbrechen des Wilderns und das ist natürlich viel Wirtshausgerede, aber es ist eine gewisse Sympathie wäre da, ja.
Also und wenn Sie das Tippen nebenbei hören, dann ist es nicht Jörg Maurer, der schon an dem nächsten Roman schreibt. Das tut er zwar aber nicht in diesem Moment, sondern gerade eben. Aber Susanne Sitzler hat für uns auch Facebook mit im Auge. Wenn Sie Fragen an Jörg Maurer haben oder wenn Sie was wissen wollen oder die Sendung auch kommentieren wollen, dann auf Facebook gerne. Susanne hat auf jeden Fall ein Auge für uns da drauf, was das angeht. Also Klischee spielt eine Rolle. Ja. Wilderer spielt eine Rolle in dem Fall. Da sind wir auch beim Thema Nahrung. Und da wollen wir uns auch von den Kubaborischen, das waren die, die wir vorhin schon gehört haben, zumindest auch einen kulinarischen Anreiz geben lassen, vielleicht mal das Stichwort Rehragout. Die Radiowissen setzt kulturelle Maßstäbe auch in der Redaktionskonferenz Morden, wo andere Urlaub machen. Der Krimi-Autor Jörg Maurer ist bei uns zu Gast und muss sich jetzt erstmal rechtfertigen, Herr Maurer. Wieso die Kubaborischen?
Da finde ich sehr schön, diese Kombination zwischen allem.
Zwischen Kuba und Borischen.
Ja, zum Beispiel, also man hört ja da südamerikanische Rhythmen und dazu wird gejodelt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich habe sehr lange Musikkabarett gemacht, habe alle möglichen Stile gemischt und darum hat mich das sehr angesprochen. Und die zitieren auch sehr viele bayerischen Lieder und bayerischen Gstanzeln zum Beispiel. Und mischen Stile, das gefällt mir gut.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind in Garmisch geboren, sind, da verrate ich kein Geheimnis, Jahrgang 53, ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, leben jetzt wieder, auch in Garmisch oder ist es Partenkirchen?
Das ist jetzt Garmisch, ja.
Wenn Sie mal so dem geneigten Hörer beschreiben müssten, wie so eine Kurort-Lebensqualität aussieht, also ist das so klischeehaft und beschaulich, wie wir uns das gerade vorstellen oder was zeichnet das für Sie auch aus? Sie leben da ja auch als Privatmensch, weil Sie es da vielleicht ganz schön finden. Also was ist das, was es ausmacht?
Also was es tatsächlich ausmacht, ist natürlich die bombastische Natur, die es da gibt. Da ragen die Berge auf, die 6000er, also so nicht, aber so 3000er sind schon
6000er in den Alpen.
6000er. Dann kann man da, also natürlich, Sport steht da im Zentrum. Man kann aber allen möglichen Sport machen, also Spitzensport. Man kann auf die Skischanze raufgehen und da auf dem Hosenboden runterfahren. Man kann aber auch ganz gemütlich wandern. Das macht natürlich da die Lebensqualität aus. Und dann sagt man ja bei uns, wir haben da eben drei Stadtteile. Das ist also Garmisch und Partenkirchen. Und der dritte im Süden ist der Gardasee dann schon. Das ist ja ganz, ganz nah.
Und wir sagen ja auch immer, Frankfurt ist ein Vorort von Köln.
Ach so.
Ja, das ist uns sehr nah, diese Sichtweise.
Ja. Und da ist es sehr schön. Und seitdem ich jetzt so diesen Beruf des Autors gewählt habe. Es ist auch sehr schön zu schreiben da. Also man kann sich jederzeit zurückziehen in entweder auf ganz hohe Berge, auf die 6000er oder auf Hügel. Und das macht die Lebensqualität aus und darum kommen da auch sehr viele Leute. Das ist klar.
Sie haben gerade gesagt, seit ein paar Jahren machen Sie es sozusagen hauptberuflich. Seit wann ist das und wie hat sich das bei Ihnen entwickelt, dass Sie wirklich sagen können, ja, jetzt bin ich Autor? Ich meine, das sagen ja viele, aber nicht alle können davon leben.
Ja, also bei mir war es so, ich war im vorigen Leben Musikkabarettist, ich habe auch ein kleines Theater in München gehabt, ich komme so vom Piano her, habe mich am Piano lustig gemacht über klassische Komponisten wie Beethoven, das war mein Hauptberuf. Und dann habe ich aber im Kabarett immer schon sehr den schwarzen Humor mit dem geliebäugelt, habe Kurzgeschichten geschrieben, habe Lieder gemacht, die um Mord und Totschlag gehen. Und so bin ich langsam in das Krimi-Genre reingerutscht. Und vor 4 Jahren habe ich einmal bei einem Krimi-Wettbewerb gewonnen. Und da hat mich ein Verlag angesprochen, nämlich der Fischer Verlag, ob ich nicht einmal einen Roman schreibe, einen Kriminalroman. Und dann habe ich das gemacht. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, macht immer noch sehr viel Spaß. Und so bin ich zum Autor gekommen.
Sie haben gerade gesagt, das ist so ein bisschen das Leben im Kurort, das Klischee, mit dem man auch spielt. Ist es auch, damit arbeiten Sie auch in den Büchern, ist es auch Doppelmoral, die man teilweise hat? Also ist ein bisschen mehr Schein als Sein oder das Schein bestimmt das Sein oder nach außen so wirken ist wichtiger als nach innen anders sein? Also ist das eine große, weil es in den Büchern sehr häufig auftaucht.
Ja, wobei das teilt also dieser Kurort mit anderen Kurorten und teilt auch mit Venedig, dass eine gewisse Kulisse da ist, von der man ja lebt. Und hinter dieser Kulisse, also ich arbeite jetzt in meinen Krimis halt damit, dass die vorn sind die Geranien und hinter den Geranien lauert das Grauen. Da kann man das sehr schön überzeichnen. Es ist aber natürlich jetzt nicht jeder Garmischer ganz abgrundtief böse und hat die Doppelmoral. Da gibt's auch ganz liebe Menschen. Nur im Buch kann man das natürlich wunderbar so darstellen.
Diese Kurzgeschichte, von der Sie gerade gesprochen haben, die ja quasi Ihr Einstieg dann ins Krimi-Autor-Dasein war, hat die auch schon in Garmisch-Partenkirchen gespielt? Also ist der Fischer Verlag gezielt auf Sie zugekommen, weil er gesagt hat, das gefällt uns gut hier, diese Provinzkrimis und das angesiedelt in der Alpengegend?
Nee, das war hat mit Alpen gar nichts zu tun gehabt. Das war ein Krimi, der so im luftleeren Raum, also der war nicht regional. Mhm. Was aber angesprochen hat, ich habe was gewagt, das war vor 4 Jahren noch nicht so ganz üblich, nämlich die Kombination von Krimi und was Satirischem. Mhm. Das ist eine Tradition, in den englischsprachigen Ländern gibt es das schon seit Jahren oder Jahrhunderten, was weiß ich. Im Deutschen war es immer so, entweder spannend oder lustig. Diese Kombination ist ein bisschen riskant und das habe ich da schon probiert. Und der Verlag hat dann gesagt, das probieren wir mal einfach als Roman auch. Also das ist ein Risiko, es kann auch sein, dass es ganz daneben geht. Weil so der richtige Krimi-Leser, der will gefesselt sein, der will sich in den Sessel krallen und will nicht nur lustige Figuren haben. Und umgekehrt. Mhm. Und das war für mich der große Reiz, das an sich Unmögliche mal zusammenzubringen.
Und was ja auch eine gute Idee ist, also ich denke jetzt gerade an den Tatort, ist ja auch der klassische Krimi im deutschen Fernsehen, aber auch da gibt's ja zum Beispiel bei den Münsteranern komische Figuren, also hier
Thiel, Börne und Faddern.
Genau, und das sind ja auch komische Figuren und trotzdem ist der Krimi spannend.
Ja, das wurde also jetzt, so im Laufe der letzten Jahre ist es sichtbar, dass die Kombination durchaus geht. Das ist jetzt aber keine Erfindung von hier. Das im englischsprachigen Raum der Funny Crime, das gibt's da schon lang. Wer fällt mir da ein? Da müsste mir jetzt jemand einfallen.
Tom Sharp
oder so.
Ja.
Tom Sharp zum Beispiel.
Oder auch gerade in der ARD wiederholt worden, die Produktion der BBC Sherlock, das moderne Sherlock im 21. Jahrhundert.
Zum Beispiel,
das ist eine sehr spannende Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, die gespielt haben. Also Sherlock im 21. Jahrhundert. Auch das ist sehr lustig, aber auch sehr, sehr spannend. Also das ist genau diese klassische britische Tradition.
Genau. Das ist was Britisches, klar. Und das da zu transportieren und dann noch in die Alpen mit den 6000ern und mit den Geranien. Das hat mich einfach gereizt.
Jetzt haben wir ein paar Begriffe genannt. Wir haben genannt, Doppelmoral ist gefallen. Wir haben genannt Spannung und wir haben genannt lustig. Und als Beweis dafür, dass das alles zusammengeht, haben wir mal aus dem Oberwasser, aus dem aktuellen Hörbuch, was Jörg Maurer auch selbst einliest, eines der ersteren Kapitel mal angespielt, wo ein Pärchen eine etwas heikle Situation zu bestehen hat.
Der Mühlriedel und die Holzmeierin waren verheiratet, jeweils verheiratet und jeweils unglücklich.
Die waren beide schon im fortgeschrittenen Alter, hätten sich deshalb locker ein Hotelzimmer leisten können, was natürlich eine Lachnummer gewesen wäre, in einer Gemeinde mit knapp 30.000 Einwohnern. Die Hotelbranche des Kurorts war fest in der Hand von hochmultiplikativen Ratschkatteln und ureinheimischen Dampfplauderern. Das Anmieten eines Hotelzimmers von zwei bekannten Größen des Ortes, Sägewerk und Apotheke, hätte sich mit Überlichtgeschwindigkeit herumgesprochen. Sie waren noch nicht sonderlich weit fortgeschritten mit ihren aushäusigen Aktivitäten. Die Holzmeier Veronika hatte mal gerade eben ihr Handtäschchen von der Schulter gestreift. »Die kommen direkt auf uns zu«, flüsterte sie entsetzt. Beide wagten es nicht, sich zu bewegen. So groß war ihre Angst, das Geknarze des maroden Unfallwagens könnte sie verraten. Die Gestalten kamen näher. Einer zeigte sogar in ihre Richtung. »Hast du dein Stichmesser dabei?« presste die Veronika heraus. Der Mühlriedel Rudi schluckte und schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht. Wer nimmt zu einem nächtlichen Rendezvous schon ein Stichmesser mit?«
Ja. Der Müller-Riedel-Rudel, ist auch schön, der Müller-Riedel-Rudi ja. Und die Holzmeierin Veronika.
Der Müller-Riedel-Rudi. Das habe ich beim Schreiben nicht bedacht, weil das musste ich selber zuerst üben. Der Müller-Riedel-Rudi. Diese Häufung von den R's. Nächstes Mal schaue ich beim Schreiben schon.
Dass es besser sprechbar ist. Wie viel nehmen Sie aus dem Kurort tatsächlich mit ins Buch?
Schon einiges, muss ich sagen.
Aus dem Bindestrich-Kurort.
Aus dem Kurort. Schon einiges. Wobei ich jetzt keine Figuren so eins zu eins einfach übernehme, keine Orte, sondern ich mische da so ein bisschen, weil ich denke, wichtig ist, dass die Atmosphäre, die muss rüber transportiert werden. Also so wie die Leute sind. Meiner Ansicht nach gibt es im Kurort viele, viele liebenswerte, skurrile Figuren. Da habe ich also ein bisschen in meiner eigenen Verwandtschaft gewildert.
Die reden jetzt auch nicht mehr mit Ihnen, aber...
Ja, na, die reden schon noch mit mir, weil die ja immer meinen, die anderen sind gemeint.
Ach so.
Und
praktisch.
Ja, das ist sehr praktisch. Also ich nehme da schon einiges her. Dann geschieht natürlich da auch sehr viel. Also die ganzen sportlichen Events, die da stattfinden, eben die Olympia-Bewerbung und das Nachspiel. Dann die ganzen, überhaupt die sportliche Prominenz, die sich da ansiedelt. Wir haben ja auch künstlerische Prominenz. Also einen großen Komponisten haben wir da, den Richard Strauss zum Beispiel. Der ist ja schon lang gestorben, aber ich meine, der hat da gewirkt.
Ach so.
Ja, hat da gewirkt. Und da kann man schon einiges jetzt übernehmen.
Wir müssen über ein ernstes Thema reden, Bäckerei Krusti. Die taucht in allen Büchern auf und ich glaube direkt im ersten Buch sagen sie sowas. Und wer es nicht glaubt, dass es diese Bäckerei gibt, der fahre hin. Jetzt müssen Sie uns das erklären. Bäckerei Krusti, gibt's die oder gibt's die nicht?
Doch, die gibt's nicht unter diesem Namen. Also den Namen habe ich ein bisschen verändert. Das,
so die heißen Kruste.
Schon anders. Verrate ich jetzt nicht, aber ist direkt im Zentrum von Garmisch, also am Marienplatz. Und wenn man da mal, weil viele Hörer fahren ja vielleicht nach Italien mal und halten dann in Garmisch und da steigt man einfach aus und schaut sich das an. Ist eine Themenbäckerei. Also da gibt's etwa 20.000 verschiedene Semmeln, zu jedem Thema was Passendes. Und die Jogging-Semmel ist da nur das harmloseste.
Aber Sie haben auch in einem Buch, ich glaube im aktuellen kommt es vor, die Barack-Obama-Semmel gibt es nicht wirklich.
Doch, die gab's. Da bin ich ja draufgekommen. Wie der gewählt wurde, denke mir, ich sehe nicht recht, lag die da mit dem Schildchen und das musste natürlich sofort
ja, und was Roman war rein. Die? Also warum war das jetzt Barack-Obama-Semmel?
Weil die irgendwie mit Roggen gebacken wurde. mit Schwarz. Ich bin ja kein Bäcker. Es war ja lieb gemeint. Also zur Wahl des amerikanischen Präsidenten, des Neuen, gab es da eben diese Semmel.
Haben wir dann jetzt auch eine Queen-Semmel vielleicht? Irgendwie ja. Mit gelben
zum
Hütchen oder so?
Ja. Ich glaube, nachdem Sie das jetzt gesagt haben, gibt es die dann. Ja.
Oder die Sakko-Semmel für Angela Merkel. Ja, oder die Bläser-Semmel müsste es dann,
ja,
glaube ich,
so was.
Heißen, was das irgendwie angeht.
Also die Bürgermeister-Semmel gibt es dann schon vom... da gibt's alles. Und ich glaube, wenn man da jetzt reingeht und sagt, man will das, dann geht der Chef runter in die Backstube und bäckt das.
Unglaublich. Sind die Menschen sauer? Also weil die merken, naja, der beobachtet uns halt auch. Und es gibt ja mal, also entweder gibt's die, die über sich selbst lachen können, die das lustig finden, aber vielleicht gibt's auch die, die sagen, ja, guck dir an, der Maurer, der guckt mit Argusaugen auf uns, schreibt das alles auf und macht Erfolg.
Nee, also ich habe bisher, Sie meinen jetzt so Farbbeutelwürfe ans Haus hin oder so.
So habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte vielleicht, wenn Sie dann bei Bäckerei Grussi in der Schlange stehen, dass Sie mal angesprochen werden oder irgendwie sowas, wo Leute sagen, finden Sie aber nicht lustig.
Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Also ich habe jetzt die ganze, ich greife ja manchmal schon auch schärfer zu.
Absolut.
Ohne Namens. Aber ich denke mir, dass ich also nichts Ehrenrühriges da anbringe. Also ich beleidige jetzt, glaube ich, niemanden. Und da die ja das gewohnt sind, da in Garmisch-Partenkirchen im Interesse der Öffentlichkeit zu stehen, müssen die das einfach aushalten. Und also die meisten lachen darüber. Und so richtige Grantler-Ansagen habe ich bisher noch nicht gekriegt. Ne?
Ja, da sind die aber hart im Nehmen, die Garmisch-Partenkirchen. Ja. Woher kriegen Sie die Ideen? Also Sie haben vorhin schon eins angedeutet, das ist, glaube ich, auch da korrigieren Sie mich wieder, wenn es nicht stimmt, Hochsaison, der zweite Fall. Da geht es um die Nachlese Olympia ja oder nein in Garmisch-Partenkirchen. Ja. Geht es, glaube ich, darum, dass am Anfang des Falls ein Skispringer beim Neujahrsspringen sehr stark verunglückt.
Ja.
Und dann steht so ein bisschen die Frage im Raum, ist er angeschossen worden oder nicht? Ist schwierig nachzuweisen, Spurensicherung ist nicht so ganz einfach. Und darf man verraten, was der Hintergrund ist? Oder ist das schon die Lösung?
Nee, das kann man verraten. Also
das ein Attentat, das darf man sagen, geplant ist auf einen hohen Funktionär sozusagen. Das steht so ein bisschen im Hintergrund.
Genau. Und da, das ist sogar ein Kindheitserlebnis. Also das ist ja ganz selten, dass man richtig was so aus der Kindheit. Ich bin von meinen Eltern zu nichts gezwungen worden, aber da zu diesem Neujahrspringen, da musste ich immer mitgehen. Es war erstens vollkommen früh damals, um 7 Uhr in der Früh ging das schon an und saukalt und für ein Kind ist es ja uninteressant, dass da und jetzt habe ich mir als Kind damals gedacht, wie wäre es, diese Skispringer, wenn man die beschießen würde, ja? Und da habe ich natürlich nie umgesetzt, ja. Es wurde damals auch nicht der Psychologe gerufen, habe ich auch nicht gesagt. Aber nach mehreren Jahrzehnten habe ich diese Fantasie wieder ausgraben und habe mir gedacht, das könnte man mal als Krimi schreiben. Es ist, da stehen ja so 20, 30, 40.000 Leute rum und schauen dazu. Und es meiner Ansicht nach ist theoretisch möglich, sowas zu machen.
Und das reicht dann um den Fall erstmal so.
Und das reicht für den Fall, ja.
Und dann ist es, glaube ich, im Buch so, dass der Gemeinderat Harrigel, der auch häufiger mal auftaucht, dann sehr die Hochsaison eben gefährdet sieht, daher dann der Titel. Auch das ist das so ein Typ, der Ihnen in der Gemeindeverwaltung da gerne mal begegnet. Der Harrigel, also jemand, der Ämter scharrt, der vor allen Dingen darum bemüht ist, dass er anderen gefällt, aber gleichzeitig es auch sehr schick findet, wenn er dann bei Bäckerei Krusti oder der Metzger, der da eine Rolle spielt, den Leberkäse früher bekommt, weil er bekannt ist. Also sind das auch so Beobachtungen aus dem...
Also das gibt's schon. Gut, das gibt's wahrscheinlich überall, woanders auch. Aber so eine das Vereinsleben spielt ja da eine große Rolle. Also man ist da im Trachtenverein, im Sportverein, im Schützenverein und so weiter. Der Harrigel übertreibt's. Der ist, glaube ich, in 200 Vereinen und seine Frau ist nochmal in 100 anderen. Und einfach um da... um sich da zu positionieren. Der Gschaftelhuber. Ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck kennen, der Gschaftelhuber.
Ämterhäufung.
Ämterhäufung. Ja, das ist, jetzt überlege ich mal, wie man das über... lassen wir es bei Ämterhäufung, ja?
Ist gut.
Er will halt möglichst präsent sein im Ort. So einer ist der Harrigel.
Dann müssen wir über den ersten Fall zumindest kurz reden. Föhnlage.
Ja.
Auch da geht es natürlich um einen Mord. Da fällt jemand von der Decke eines Theaters. Und das ist Hubertus Jennerweins erster Fall. Er kommt dann hin und muss das ermitteln. Das ist der einzige Teil, der verfilmt worden ist.
Ja. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Kommt mir total bekannt vor. Ich glaube, das habe ich gesehen.
Ja, das ist verfilmt.
Schau an.
Verfilmt worden. Und da kommt natürlich die klassische Frage, glücklich damit oder nicht?
Da habe ich jetzt eine wunderbare Antwort von Wladimir Kaminer gehört.
Mhm. Aha.
Bei der Frage, der hat dann gesagt, also ob ihm das gefallen hat, dann hat er gesagt, Buch finde ich besser, aber Film ist auch gut.
Also sehr diplomatisch.
Ja, absolut.
Das war eine schöne Art. Nee, mir hat der Film gut gefallen. Und man muss sich natürlich als Autor gleich von vornherein abschminken, dass das dasselbe ist. Also sowas gibt's nicht. Wäre er, glaube ich, irgendwie so ein Zwölfteiler, wenn man da als jede Nebenfigur verfilmen würde. Das ist was anderes. Die greifen in die Handlung ein, die Figuren sind anders. Aber der Film hat mir gut gefallen, ja.
Sie selbst haben das vorhin schon mal angedeutet. Sie sind ursprünglich vom Beruf her, kommen Sie vom Musikkabarett und waren aber vorher Lehrer in München. Stimmt oder?
Das stimmt.
Sie gucken gerade so zögernd.
Ach so.
Ist das was Ihnen fehlt, sozusagen auch Lehrer zu sein? Oder sind Sie eigentlich ganz froh, das machen zu können, wozu Sie Lust haben? Oder ist das vielleicht gar kein Widerspruch? Ist es nicht eigentlich eine Erziehungsmaßnahme, was Sie da machen? Vielleicht ein bisschen farfetched, der Gedanke.
Die Selbsterziehung. Ja. Nee, der Lehrerberuf hat mir ziemlich Spaß gemacht. Also ich habe vorher auch schon Kabarett gemacht und währenddessen und habe geschrieben. Lehrerberuf, ich war Deutsch- und Englischlehrer. Und was da sehr schön ist, da kriegt man, wenn man das Jugendlichen erklärt, was Literatur ist oder wie der Roman, kriegt man Einblicke in den Roman oder das Gedicht, was man so theoretisch im Studium nicht gekriegt hat. Das fand ich sehr schön. Mir hat das ziemlich Spaß gemacht. Ich habe es dann 5 Jahre gemacht. Musste es nur aufhören, weil ich mich entscheiden musste. Mache ich jetzt künstlerisch weiter oder bleibe ich Lehrer? Und zum Entsetzen meiner Eltern damals habe ich dann eine künstlerische Laufbahn.
Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt?
So um 30 rum.
Also was ja heißt, man gibt einen sicheren Job auf, ja, um in Kunst schon zu machen.
Ja, ja.
Und das heißt, das war Ende der 70er.
Genau, ja.
Ja, da und das ist ja also ein Risiko eingegangen.
Das damals ist dann schon ein Risiko, ja. Und ich habe damals eine Halbtagsstelle gehabt und wenn es sowas wie eine Achteltagsstelle gäbe, das würde ich nehmen, aber das wäre eine halbe Klasse. Also.
Das reicht ja auch.
Ja, für mich schon, aber ob es für die Schüler reicht. Nee, ich lege Wert auf die Feststellung, dass mir sehr Spaß gemacht hat, weil oft, wenn man erzählt, du warst Lehrer, dann sagt der andere, ja, ich hatte auch mal einen schlechten Lehrer oder sowas.
Also ja, oder man denkt gleich sofort, wenn jemand aufgehört hat, Burnout.
Genau,
heutzutage ja. Lehrer, ja. Mein Gott, was für ein harter Beruf, ja. Das kann ja gar keinem mehr Spaß machen, so ungefähr.
Sowas, also der Lehrerberuf hat ein schlechtes Image und das wollte ich jetzt etwas anheben vielleicht.
Sie haben diese Hauptfigur des Hubertus Jennerwein, des Kriminalhauptkommissars, geschaffen. Hat er was von Ihnen? Also ist er Ihnen sehr nah?
Ja, in manchen Dingen schon. Also es bleibt ja nicht aus, dass wenn es die Hauptfigur, dass man da ein bisschen was von sich reinstreut. Also zum Beispiel die Verliebtheit in den Beruf oder so, glaube ich, die habe ich da rein transportiert. Dann versucht man aber auch, das nicht 1:1 zu machen, dass meine Marotten jetzt nicht auch da noch drin sind. Diese meine Marotten habe ich dann anderen Figuren gegeben. Also ich habe das so ein bisschen gestreut auch. Und
Jennerwein als Name, ist ja das die Anspielung auf die Musik, auf den, was ist das, ein Marsch im Original?
Ich habe da...
Sie singen das ja auch teilweise im Buch.
Genau, ich hab einen Namen gesucht, der den Träger nervt, weil es gibt ja dieses Lied vom Wildschütz Jennerwein, es war ein Schütz in seinen besten Jahren. Und dieses Lied wird natürlich bei jedem Polizeisportfest bei ihm gesungen und es nervt ihn wahnsinnig. Und drum habe ich das genommen.
Und für Hubertus Jennerwein spielen wir auch jetzt von den Kuba-Borischen einmal den Jennerwein. Auch den haben wir natürlich vorbereitet. Die Kuba-Borischen mit Jennerwein. Jörg Maurer ist in der Radio Wissen Redaktionskonferenz zu Gast. Morden, wo andere Urlaub machen. Lied und Figur, Jennerwein, haben die was miteinander gemein oder zu tun?
Lied und Figur, nee. Also die Namen.
Ja, nee, sonst noch was wäre die Frage.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Den Namen haben Sie gemein, aber das ist denkbar wenig. Gibt's noch mehr?
Vielleicht die wildere Verwandtschaft, die Liebe zum Jägertum. Also der Jennerwein jagte, also der Kommissar Jennerwein jagte auch etwas nach. Er will da einen Fall lösen und der richtige Jennerwein, der in den Bergen da umgekommen ist, wo man ja heute noch nicht ganz weiß, ist ein Kriminalfall, der immer noch ungelöst ist. Also es hat ein bisschen, so ganz vage hat es was miteinander zu tun.
Wann ist Ihnen der Jennerwein eingefallen?
Die Figur des Jennerwein? Mhm. Da habe ich lang gesucht. Also ich habe ja, wie ich dann den ersten Roman geschrieben habe, ich wollte ja einen Krimi machen, das war dann schon klar. Beim ersten Mal hatte ich auch schon den Fall, also da die Föhnlage geht ja mit einem richtigen Fall los, dem Sturz von der Decke.
Fall im doppelten Sinne.
Richtig, ja. Und jetzt habe ich nach einem Kommissar gesucht, der ein bisschen anders ist, also der nicht ganz kaputt ist, wie es so oft üblich ist.
Kein Wallander.
Wo alles wirklich, der vergisst die Dienstwaffe und ist geschieden und säuft und so. So einen wollte ich nicht. Ich wollte aber auch keinen James Bond, dem gar nichts fehlt, sondern er sollte ein paar Schrammen haben, also ein paar Unzulänglichkeiten, die selten sind. Und da habe ich mich langsam an den Jännerwein dann rangetastet.
Wenn ich das richtig verstehe, hat er ja eine ganz besondere Eigenschaft. Also wenn Jännerwein Tatort begeht, dann sieht er Dinge, die einem normalen Beobachter überhaupt nicht aufgefallen wären.
Kriminalhauptkommissar Hubertus Jännerwein war kein normaler Betrachter. Ein paar Sekunden, nachdem er den Raum betreten hatte, blieb sein trainierter Blick sofort an einem Tischchen hängen, auf dem ein Schachbrett stand. An den kleinen hölzernen Kämpfern war sicherlich lange und sorgfältig geschnitzt worden. Die Könige blickten phlegmatisch uninteressiert, die Damen melancholisch arrogant. Doch das eigentlich Auffällige war die geringe Anzahl der Figuren auf dem Feld. Es war wohl eine zu Ende gespielte Partie. Die geopferten Bauern und ausgetricksten Offiziere warteten draußen am Spielfeldrand, niedergeschlagen, wie enttäuschte Bezirksligaspielerbräute. Jännerwein fand das insofern merkwürdig, als dekorativ aufgebaute Schachspiele meist in der Grundstellung zu sehen sind. Manche Chess-Protzer bauten auch berühmte Weltmeisterschaftspartien auf, so etwas wie Lasker, Capablanca, St. Petersburg 1918, kurz vor dem entscheidenden 32. Zug. Jännerwein hatte die Begabung, an Tatorten sofort das Merkwürdige, das aus dem Rahmen Fallende herauszufiltern, selbst wenn es ein ihm vollkommen fremder Ort war. Und die meisten der Räume, die er betrat, betrat er das erste Mal. Das unterschied einen Kriminaler Raubmorderpressung deutlich von einem Oberstudienrat Deutschgeschichte Sozialkunde.
Hat der Jännerwein doch was von Ihnen, der Oberstudienrat, der am Ende angedeutet wird?
Jetzt, wo ich es höre, ja, stimmt. Ja, es unterscheidet sich ja davon. Der Jännerwein ist, glaube ich, sofort zur Polizei gegangen. Der hat nicht so einen verschlungenen Weg jetzt, wie ich, vom Lehrer zum Kabarettisten, zum Autor. Der hat schon mit 16 gewusst, dass er Bulle werden will.
Das heißt aber, es gibt eine Geschichte zum Jännerwein. Also für den Autoren Jörg Maurer gibt es nicht nur den Jännerwein, der im Buch auftaucht, sondern es gibt eine Vita dazu.
Gibt's ja. Ist auch ganz wichtig, dass da gibt's zum ganzen Team. Also ich habe jetzt inzwischen ein Team, das ja aus fast 10 Leuten schon besteht. Dann habe ich inzwischen auch schon ein perfekt eingespieltes böses Team, also die schwarzen Figuren. Und da ist es so, dass man da schon eine Vita dazu braucht, sonst weiß man irgendwann einmal auf Seite 300 nimmer, ist es überhaupt rein vom Charakterlichen möglich, dass der sich jetzt so verhält, also von der Vorgeschichte. Das ist schon nötig und bei Jännerwein habe ich die ausführlichste Geschichte.
Hat er, also Sie haben ihm eine Schwäche gegeben, Akinetopsie heißt ja. Die eine spezielle Krankheit, die, ich habe das nachschauen müssen, Bewegungsblindheit genannt wird. Also es friert ein Bild vorm Auge ein, aber die Welt drumherum geht weiter. Warum hat er gerade das? Weil er sonst so ein guter Beobachter ist und da eine Schwäche haben muss? Oder was ist so der Gedanke des Autors dahinter?
Ja, der Gedanke war, also für den habe ich eine Schramme gesucht. Irgendwas, was eigentlich ganz schlimm ist. Also die Krankheit, das ist eine ganz seltene Krankheit. Die haben so 10 oder 20 Leute auf der Welt. Und das ist nicht lustig. Weil es tatsächlich so ist, dass manchmal Bilder einfrieren. Also die sehen das so wie ein Fotoalbum und nicht wie ein Film, wie wir. Das heißt, ein Alltag, Alltagsbewältigung ist da halt ganz schwer. Man kann nicht auf die Straße gehen, weil halt das Auto dann auch stehen bleibt, obwohl es herfährt. Und bei ihm ist es was Temporäres. Also manchmal in großen Stresssituationen kriegt er das. Und will aber das selber in den Griff kriegen. Also will das.
Weil es ja auch bedeuten würde, damit könnte er keinen Polizeidienst mehr versehen.
Genau, da könnte er. Und jetzt habe ich ja eine Psychologin im Team und er zögert immer, ihr das zu sagen. Und das geht jetzt schon seit 4 Romanen so. Und es spielt nur eine kleine Nicht-Liebesgeschichte er dann noch mit. Und das fand ich ganz reizvoll, da so rumzuschlingern.
Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wer diese Person ist, das ist Maria Schmalfuß und die ist die erste vom Team, die den Raum betritt.
Als erste erschien die Polizeipsychologin Dr. Maria Schmalfuß. Sie blieb mitten im Raum stehen und ließ ihren Blick über die Urkunden und Preisbecher schweifen. Pathologische Sammelleidenschaft, flüsterte sie halblaut, zeigt den infantilen Wunsch nach einer überschaubaren, einfachen Welt. Hauptkommissar Ludwig Stengele, der Allgäuer aus Mindelheim, stolperte über einen vorstehenden Teppichrand. Droben am Berg, in luftigen Höhen, bewegte er sich wie eine junge Gemse. In geschlossenen Räumen wirkte er hölzern und stachsig. Stengele schnüffelte und verzog das Gesicht. Der Geruch in dem ungelüfteten Raum gefiel ihm augenscheinlich nicht.
»Oagnem«, sagte er, und es klang wie das Quaken eines Frosches.
»Wie meinen Sie?« fragte Nicole Schwatke, die hinter ihm hereingekommen war.
»Unangenehm«,
übersetzte Stengele frei aus dem Allgäuerischen. Die Recklinghäuser Austauschkommissarin Nicole Schwatke war die jüngste Mitarbeiterin im Team. Sie sah sich beim Eintreten gar nicht erst um. Ihr Blick zielte sofort auf den wuchtigen Mahagonischreibtisch, der vor dem Fenster stand. Schweigend betrachtete sie das Holzgebirge und nickte nur stumm, so wie es die wortkargen Westfalen seit Jahrhunderten tun, wenn sie etwas Unbekanntes sehen. Als letzter kam schließlich Hans-Jochen Becker, der Kriminaltechniker. Nach drei kurzen, insektenartigen Wischblicken kreuz und quer durch den Raum galt seine Aufmerksamkeit sofort dem weichen Teppich. Das Kernteam der Mordkommission 4 war komplett. »Nun denn«, sagte Jännerwein und drehte den Kopf in Richtung Schreibtisch.
Damit ist das Kernteam irgendwie beisammen. Da müssen Sie uns aber trotzdem verraten, Sie haben es angedeutet, Jännerwein und Polizeipsychologin Schmalfuß, geht da jetzt endlich mal was?
Das ist eine Frage, ich glaube, das ist die häufigste Leser- und Hörerfrage, die ich gestellt kriege.
Den Plot müssen Sie weiter betreiben.
Und wann läuft da endlich was? Ich habe das im ersten Roman habe ich das noch gar nicht so selber checkt, was da läuft, dass da sich was anbahnt, weil die Figuren machen ja dann doch oft, was sie wollen. Und jetzt war aber die Rückfrage war oft, und jetzt denke ich mir, da werde ich was entwickeln, aber anders als der Leser es denkt.
Das heißt?
Das sage ich nicht.
Aber es wird eine Rolle spielen im fünften Buch.
Ja, da kommt wieder was.
An dem Sie auch schon sitzen.
Da sitze ich schon beim Herfahren schon hier. Im Zug sitzend habe ich eine Liebesszene geschrieben.
Das hört sich sehr gut an.
Wir sind gespannt.
Jörg Maurer ist zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Morden da, wo andere Urlaub machen, ist unser Thema. Die Alpenkrimis. Michael Bördecker aus den Nachrichten ist da. Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion. Sven Präger am Mikrofon. Gleich die Nachrichten und dann hören wir uns um kurz nach voll wieder. Da haben wir extra die Temperaturen für München rausgesucht, für unseren Gast Jörg Maurer aus Garmisch-Partenkirchen angereist.
Danke.
Morden, wo andere Urlaub machen, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Jörg Maurer ist da, Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion und Michael Bördecker von den Nachrichten. Michael, und kurz nach sieben bedeutet für uns immer, wir gucken so ein bisschen auf die Nachrichten des Tages, was denn heute los war. Was waren denn so aus deiner Sicht, du hast jetzt den Nachmittag begleitet, die Top-Themen?
Wir haben auch eben gerade nochmal in den Nachrichten ein paar davon gehört. Zum Beispiel hat uns Julian Assange den ganzen Tag über begleitet, der Gründer von WikiLeaks, der ausgeliefert werden soll nach Schweden. Da mussten wir die Meldung über den Tag verteilt noch so ein bisschen umschreiben. Zuerst hieß es, er wird ausgeliefert. Dann hieß es, Schweden will ihn innerhalb der nächsten 10 Tage haben. Und dann hieß es aber, in den nächsten 14 Tagen wird er nicht ausgeliefert, weil das Verfahren vielleicht nochmal neu aufgerollt wird. Also das muss man noch ein bisschen abwarten.
Das ist aber auch Stand jetzt gerade. Die 14 Tage sind jetzt erstmal...
Das ist das Letzte, was ich gehört habe, als ich noch selbst da die Nachrichten gesprochen habe vor der Sendung. Man kann das Ganze auch anders vermelden. Ich habe das heute Morgen in einem Privatsender gehört. Da hieß es, Julian Assange muss nach Schweden. Da werden ihm Sex-Sachen vorgeworfen. Danach geht es in die USA. Da droht ihm sogar die Todesstrafe. Also soweit ist es noch nicht. Das muss man noch ein bisschen abwarten, ob er denn nach Schweden erstmal ausgeliefert wird. Eine weitere Hauptmeldung ist natürlich Charles Taylor, der frühere Diktator in Liberia, der jetzt verurteilt worden ist zu 50 Jahren Haft. Das war natürlich auch noch ein spannendes Thema.
Wir machen uns ja so ein bisschen Spaß, vielleicht falsch, aber wir gucken ja ab und zu in dieser Zeit auch auf die Nicht-Themen des Tages, weil man sie einfach in 10 oder 12 Zeilen nicht erklären kann, so ein bisschen die No-Nachrichten. Gibt's da irgendwas, wo ihr heute drüber debattiert habt und gesagt habt, ja, das könnte eine Nachricht werden, aber wir entscheiden uns aus den und den Gründen vielleicht auch dagegen?
Da gab's natürlich einiges. Das sind auch Sachen, die bei anderen Nachrichtensendungen dann auch mitunter gelaufen sind, was ja auch in Ordnung ist, weil die einfach andere Kriterien haben. Zum Beispiel WatiLeaks ist da ein Stichwort, also die Veröffentlichung der Dokumente aus dem Vatikan, die schon auch in den Medien behandelt worden sind jetzt die letzten Tage und auch länger schon. Da hat sich jetzt eben auch der Papst dazu geäußert. Das war zu erwarten, dass er irgendwann was dazu sagt, aber er hat jetzt auch wirklich nichts Überraschendes gesagt. Er hat das ein bisschen kritisiert, wie das in manchen Medien rüberkommt. Das wäre übertrieben. Also das war uns dann doch zu wenig, um es zu melden. Das ist dann bei uns so unseren Kriterien nach durchs Raster gefallen. Das galt auch für ganz viele andere Themen. Joachim Gauck ist im Moment in Israel. Das ist interessant und wichtig, aber es ist bislang auch ein ganz normaler Staatsbesuch, der wenig für unsere Meldung jetzt hergegeben hat. Die Bundesregierung sieht keinen Anlass für Spekulationen über ein militärisches Eingreifen in Syrien, hieß es dann noch. Also sprich, auch alles so wie gehabt. Sie wollen nicht, dass spekuliert wird. Das ist uns auch zu wenig. Und der UNO-Menschenrechtsrat plant eine Sitzung zu den Geschehnissen in Syrien. Das melden wir dann auch, wenn es denn soweit ist.
Also die Fortschreibung alleine wäre sozusagen nicht genug für euch. Das ist so ein bisschen die Weltlage gewesen. Wir haben auch immer unsere Wissensnachrichten, Viertel nach und Viertel vor. Gibt es da Sachen, die ihr aussortiert habt?
Ja, da haben mir die Kollegen drei Sachen mitgegeben. Zum Beispiel eine Studie aus dem Journal of the International, of the International Society of Sports Nutrition, so heißt es, ein Fachmagazin. Da ging es um Blaubeersmoothies, die gesund sein sollen. Meldungen über gesunde oder ungesunde Nahrungsmittel sind ohnehin immer recht schwierig, weil man sowas experimentell immer nur sehr schwer herausfinden kann. Man braucht da zumindest eine sehr hohe Zahl an Versuchsteilnehmern. Und diese Studie in diesem Journal hatte jetzt 10 Probandinnen.
Oh ja, das ist nicht sehr viel reproduzierbar und valide.
Richtig, es kann ja sein, dass da was dran ist, aber oft stecken hinter solchen Meldungen eben auch irgendwelche ganz anderen Interessen. Ich erinnere mich an eine Meldung über angeblich sehr gesunde Walnüsse, hinter der eben eine Walnussfirma steckte. Insofern sind wir da ein bisschen vorsichtig bei solchen Meldungen. Genauso wie auch bei Pseudowissenschaften, zu denen ja auch die Astrologie gehört. Da gab es eine Meldung, die uns die Agentur Reuters heute geschickt hat. Da haben nämlich 5 Top-Astrologen aus den USA, wie es da hieß, die Präsidentschaftswahl vorhergesagt. Naja, also
Sie haben gesagt, der eine oder der andere gewinnt, oder was?
Richtig, so viel zu dieser Voraussage würde ich mich auch hinreißen lassen. Aber die sind noch konkreter geworden und haben da gesagt, die Sterne stehen da sehr gut für Obama. Aber nun wirklich, also Pseudowissenschaft wollen wir zumindest ernst genommen bei uns im Programm nicht auftauchen lassen. Das wird natürlich bestimmt morgen in einigen Zeitungen zu lesen sein. Allerdings, das muss man der Reuters auch zugutehalten, sie haben noch den Satz eingefügt, Astrologie bitte nicht verwechseln mit der Astronomie der wissenschaftlichen Untersuchung des Universums.
Immerhin.
Ja.
Das sind so die Nachrichten aus Welt und Wissens, die ihr geflissentlich ignoriert habt.
Genau. Wir hatten noch eine, dass die GEZ möglicherweise umbenannt wird. Die soll unbestätigten Gerüchten zufolge bald ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice halten. Aber auch das melden wir, wenn es denn soweit ist.
Ja, die Gebühren werden ja eh gerade umgestellt. Genau. Aber auch da betrifft uns ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, aber auch da gucken wir dann, wir vermelden es, wenn es soweit
Richtig.
Ist. Michael Bördecker aus der Nachrichtenredaktion, erstmal vielen Dank. Und damit darf ich mich auf die andere Seite wenden. Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion ist da und nach den Nachrichten darf wieder gespielt werden. Nämlich was heute?
Ja, unser Aerobic, das wurde nicht umbenannt, sondern heißt immer noch Aerobic, unser tägliches Hörrätsel.
Das Deutschlandradio Hörerservice Rätsel.
Nein, es heißt immer noch Aerobic. Und wir hören gleich 2 Einspielungen. Und zwar zuerst eine Musik, deren Darbietungsform wir suchen und danach eine gespielte Szene. Und wenn man diese beiden Begriffe hat, aneinander reiht und dann noch neu betont, dann kommt man auf das gesuchte Lösungswort.
Du, Schatz, in der Milchpackung ist ja nichts mehr drin.
Ist leer.
Ja, so könnte man es auch nennen. Bestimmt fallen dir noch andere Worte dafür ein.
Was sagst du?
Ah, schon gut, Schatz. Du weißt doch, dass ich Kaffee nicht ohne Milch trinken kann.
Ich habe halt den letzten Tropfen für mein Müsli gebraucht. Jetzt ist alles weg. Aufgebraucht. Fujiyama.
Ja.
Geh doch rüber zu Frau Hornschuh und lass dir was geben. Sag einfach, unsere Milch ist aus.
Ja. Mach ich. Aber nächstes Mal lässt du mir was übrig, okay?
Das war nicht so einfach. Der Herr Maurer, unser Gast, schüttelt schon den Kopf. Aber was haben Sie denn erkannt, Herr Maurer?
Ja, gar nichts.
Gar nichts. Also am Anfang, da hörte man ja sowas singen.
Ja, das ist ja ein Chor.
Ein Chor, richtig.
Ein Opernchor war es aber nicht.
Richtig, es war ein Chor. Bleiben wir mal bei Chor. Ja. Und der zweite Teil des Rätsels, da ging es um die Milch und die war...
Die war
Ja,
leer.
Leer aus.
Oder die war total.
Nicht voll, sondern.
Die war halt.
Nicht der Einzelne, sondern.
Alle.
Alle.
Ja.
Und wenn wir die beiden Wörter jetzt zusammen aneinander reihen. Der
Chor, darf ich das jetzt sagen?
Ja,
oder,
bitte.
Der Chor und alle ist,
ergibt eine.
Eine Choralle.
Ja.
Wahnsinn. Großartig.
Bravo,
aber mit viel Hilfe. Also
ich sagte ja bereits, da ist das Zeiträtsel Kindergarten.
Ja, aber genau. Wirklich. Ja.
Gesucht war die Choralle. Einige Hörer haben es rausgefunden, haben uns geschrieben und unser Gast darf jetzt den glücklichen Gewinner ziehen.
Da ziehe ich mal einfach.
Und Sie dürfen auch verkünden.
Ich darf das auch verkünden.
Ja.
Da steht drauf, freundliche Grüße, Claudia Roll.
Herzlichen Glückwunsch.
Aus Bretten.
Genau, sie bekommt ein Die-Radio-Wissen-T-Shirt.
Sogar in passender Größe.
Genau.
Wenn ich das richtig verstehe. Susanne, vielen Dank dafür, dass die Aerobics für den Tag heute. Sie hören die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz um 6:55. Wir sind im Quartett sozusagen hier. Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion. Michael Bödecker aus den Nachrichten. Unser Gast ist Autor, Alpenkriminalist Jörg Maurer. Mein Name ist Sven Preger und wir haben von Jörg Maurer, unserem Gast, erfahren, dass er manchmal auch bei Musik schreiben kann. Und ein Stück, genau wie die Kuba Borgeschen vorhin, hat er uns mitgebracht von Miles Davis, Dawn the Dream.
Es könnte auch Winter sein, von der Stimmung.
Miles Davis, Dawn the Dream. Ein Wunsch von Jörg Maurer, unserem Gast. Schreiben Sie dazu? Geht es?
Ja, also wahrscheinlich alle Jazz-Hasser sind jetzt total entsetzt, dass ich das mache. Aber ich kann zu Jazzmusik sehr gut schreiben. Also ich schreibe jetzt nicht dauernd, ich lasse mich da nicht dauernd beschallen. Aber manchmal lege ich das auf und die Kreativität sprießt da schon. Und vor allem stehe ich auf Miles Davis. Hat wahrscheinlich irgendeinen Grund aus der Kindheit, dass mir da mal was eingefallen ist dazu. Aber Miles Davis, da habe ich alle Scheiben. Und da kenne ich alles sehr gut, weil ich sehr oft gehört habe. Wenn einem, zum Beispiel, es stockt ja manchmal, also man findet irgendwie einen Satz nicht oder so. Und zu Miles Davis geht's. Auch jetzt, wie ich das jetzt gehört habe, musste ich jetzt hier gleich was schreiben.
Gleich eine Notiz machen.
An der Liebesgeschichte von Maria Schmalfuß und Kommissar Jännerwein weiterschreiben.
Wenn Sie sagen, alle Scheiben, Sie legen dann zu Hause Platten auf.
Nein, so ist es.
Sonst müssten Sie ja alle halbe, dreiviertel Stunde wieder aufstehen, die Platte umdrehen und werden dann vielleicht wieder in Ihrem kreativen Denkfluss gestört.
Ich bin jetzt froh, dass Sie nicht gesagt haben, aufstehen und kurbeln dann. Also noch eine Stufe früher. Also Plattenspieler. Ich habe zwar noch einen Plattenspieler, aber da kriegt man keine Nadel mehr her. Vielleicht inzwischen auch schon wieder.
Online.
Aber online. Mhm. Ja, gut. Aber nee, also das mache ich dann schon. So digitalisiert bin ich dann schon.
Sind Sie ein disziplinierter Schreiber? Also sagen Sie, so von 8 bis 11 wird geschrieben, Stunde Mittagspause, halbe Stunde Spaziergang, 12 bis 16 wird wieder geschrieben? Oder wie funktioniert
das? Also das Modell Thomas Mann.
Ja. Ich wollte es so nicht sagen, aber...
Also bin ich jetzt nicht... Ich bin schon darauf angewiesen, dass ich, also es fällt einem auch mal nachts was ein oder beim Autofahren und so, da habe ich immer was dabei und schreibe da was auf. Wenn der Abgabetermin aber näher...
Also mehr der Luhmannsche Zettelkasten, der dann hinterher rauskommt.
Ja, sowas. Wenn der Abgabetermin näher rückt, muss man natürlich sich auch schon mal ganz diszipliniert hinsetzen. Aber es gibt bei mir keine festen Zeiten.
Wie ist das eigentlich generell? Das frage ich mich bei Krimis immer. Wenn Sie das schreiben, wissen Sie dann vorher schon ganz genau, wie es ausgeht? Also Sie müssen ja das Ende vermutlich mal zumindest schon ganz am Anfang wissen, damit Sie darauf hinschreiben können. Steht die ganze Geschichte in Ihrem Kopf dann schon, wenn Sie sich dran setzen?
Also die Krimi-Geschichte, ja, das bietet sich an. Ich muss, den Schluss muss ich wissen. Sonst wäre es, also manche behaupten, also sie schreiben einfach los und finden dann den Mörder. Stelle mir sehr aufwendig vor. Also weil man da immer wieder zurückdenken muss. Die Krimi-Handlung steht bei mir. Was sich aber manchmal ergibt, sind Nebenfiguren, die sich in den Vordergrund spielen oder die sterben oder zum Beispiel Liebesgeschichten oder bestimmte Charakterausformungen. Das kann sich schon entwickeln, aber jetzt der Fall selber, der steht.
Mhm. Fällt es Ihnen eher schwerer, den Plot zu entwickeln oder fällt es Ihnen hinterher schwerer, das abzuarbeiten?
Ich sehe es nicht als Abarbeiten.
Oder dann auszuformulieren.
Das ist auch wieder halb. Also Plotentwicklung ist das eine.
weil das ist ja nur das Gerüst, also das sieht man da auch noch nicht die Figuren. Ich glaube, das Zweite macht nur mehr Spaß, weil da bin ich dann schon an einem Satz dran, der auch dann richtig kommt.
Wo kommt da genau der Verlag oder Ihr Lektor ins Spiel? Schon beim Plot? Also sprechen Sie den schon ab oder gibt es dann schon mal erst eine Vorabskizze oder dann steigt der erst, wenn es ausformuliert ist, ein?
Da gibt es wahrscheinlich jetzt verschiedene Lektorenmodelle. Ich habe eine Lektorin, die, also in der Wirtschaft würde man sagen Produktmanagement. Wir sprechen das schon im Vorfeld ab, also das Exposé. Den neuen Fall von Jännerwein, den sprechen wir ab. Jetzt habe ich da eine Lektorin, die kennt sich in der Krimiszene wahnsinnig gut aus. Also die kennt jeden Krimi bis hin zum kubanischen Havanna-Nachwuchs-Krimi-Autoren. Und die weiß dann zum Beispiel, den Fall, den gibt's zurzeit, also irgendwie eine kriminelle Idee gibt's zurzeit zu viel oder zu wenig. Und dann begleitet mich die auch beim Schreiben. Und wenn ich da eine Entscheidung habe, nehmen wir A oder B oder stirbt der jetzt schon auf Seite 20 oder erst auf Seite 200, dann besprechen wir das.
Mhm. Interessant finde ich dieses mit dem, diese Krimi-Idee, die gibt's gerade zu viel oder zu wenig. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade gibt's so, wird immer alles so psychologisiert. Also die Täter, die haben ganz oft irgendwie dann ein psychologisches Problem, im schlimmsten Fall dann noch in der Kindheit, sind sie irgendwie ein traumatisches Erlebnis und so weiter. Ich lese immer gern, wenn einfach jemand mal aus Habgier mordet. Einfach mal ein klarer Mord, Geldgier, Liebesgeschichte. Ich habe das Gefühl, dieses psychologische Moment hat so überhand genommen. Ist das so?
Ja, also es gibt natürlich sowieso wahnsinnig viele Krimis, auch dann verschiedene Modelle. Das Psychologische ist jetzt so eine gewisse Welle, ist eh nicht mein Spezialgebiet, denn wenn man noch komisch schreiben will dazu, dann bleibt es oft gar nichts anderes übrig, als dass jemand aus Habgier oder aus Liebe oder...
Also niedrige Motive.
Niedrige Motive, ganz die sind am lustigsten. Motive. Das ist klar. Es wäre auch nicht so lustig, wenn ich jetzt das richtig psychologisch aufdrösele, dann ist es eben sehr bitter und sehr traurig. Da kann ich dann keine Satire drüber schreiben.
Die Bücher gehen ja relativ gut, umgangssprachlich würde man sagen, durch die Decke. Also ich glaube jetzt auch vom aktuellen, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, 160.000 Stück sind momentan schon verkauft vom vierten. Hat Sie der Erfolg in der Größenordnung überrascht, dass es dann doch so gut funktioniert?
Ja, das hat mich natürlich schon überrascht, weil ich bin ja dann in gereiftem Alter, aber trotzdem Erstautor. Und beim ersten Buch weiß man gar nicht Bescheid. Also da weiß man auch über Zahlen nicht Bescheid. Ich komme vom Theater her, da ist die Zuschaueranzahl immer überschaubar. Das sind halt, sagen wir mal, zwei Leute, wenn nur zur Vorstellung kommen. Es ist wenig.
Da wird auch nicht gespielt.
Ja, wird auch nicht gespielt vielleicht. Und 100 sind viel und 500 sind sehr viel. Und bei den Zahlen, bei den Bücherzahlen kann man sich jetzt am Anfang gar nichts vorstellen. Und dann bin ich natürlich schon überrascht gewesen, auf wie viel Interesse das stößt, vor allem außerhalb Bayerns auch. Also das wird ja...
Also auch jetzt, im Ausland gelesen.
Im Ausland, das so also bei Nürnberg losgeht, nördlich, und wird im ganzen deutschsprachigen Raum jetzt gelesen. Und das war natürlich schon eine sehr schöne Sache für mich und das hat mich auch wirklich überrascht. Ja.
Wir haben vorhin ein paar Einspieler auch gehört, Sie lesen es dann auch selbst. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen? Jetzt würde man ja... Also es gibt zwei Typen. Die einen Autoren, die sagen, ich weiß nicht, ob ich das auch soll. Und die anderen, die sagen, das ist alles meins, das kann ich auch. Vorlesen kann ich das auch. Wie ist dazu gekommen?
Also ich habe da ein bisschen auch zögert, weil ich schon dachte, das sollte ein Schauspieler lesen, ein Komödiant. Und mit dem Argon Verlag, der das Hörbuch dann rausgebracht hat, der hat aber gemeint, ich soll es selber lesen, weil ich habe natürlich jetzt 30 Jahre Kabarett-Erfahrung, ich bin auf Bühne gestanden, kann die Rollen ausspielen und wir haben das einmal probiert und es klappt sehr gut.
Ist es anstrengend, die Arbeit im Studio? Also wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben einen Regisseur dabei, der sitzt vor der Scheibe.
Genau, ich habe einen Regisseur, das ist man nennt ihn die Stimme, das ist also der Herr Stockerl, der selber ein sehr guter Sprecher ist. Der tritt mich da im Studio und dann die Marion Schreiber, das ist meine Gemahlin, die sitzt auch dabei und tritt mich auch und die beiden sitzen da draußen. und treiben mir jeden Atmer und jeden falsch betonten Satz aus. Das macht sehr viel Spaß, dann das Ergebnis anzuhören. Natürlich, klar, manchmal schwitzt man auch und denkt sich, um Gottes Willen, wenn man einen Satz 17 Mal hintereinander sprechen muss.
Wo ist die Detail, also ist das wirklich Detailarbeit, dass gesagt wird, also es wird ein Absatz eingelesen und dann wird gesagt, ah, uns stimmt die Tonlage oder die Richtung nicht, in die der Absatz geht, und mach mal langsamer? Oder ist es wirklich, dass gesagt wird, oh nee, der Satz, da sitzt wirklich die Betonung auf dem falschen Wort, die musst du hinten bringen? Oder wie detailverliebt ist da die Arbeit?
Die ist sehr detailverliebt, weil man ja im Studio, also irgendwann so nach 2 Stunden, nach 3 Stunden hat man gar keine Distanz mehr. Also ich weiß nicht, stimmt jetzt das Tempo? Oder stimmt die Tonhöhe, oder habe ich die Figur noch, irgendeine Nebenfigur, die vor 100 Seiten da war, und da muss jemand draußen sitzen, der einen schon auf Kleinigkeiten auch hinweist, also was weiß ich, die Nicole Schwadtke jetzt in
die Recklinghäuser Austauschkommissarin,
die hat eine Zahnspange jetzt sich an, und das darf man zum Beispiel nicht vergessen, einfach, dass die in der nächsten Szene die Zahnspange immer noch dran hat.
Bedeutet das auch, sie lassen sich im Zweifelsfall alte Szenen nochmal kurz aufs Ohr geben, damit sie den Tonfall nochmal haben, wenn es 100 Seiten her ist, oder können die Leute sie so anleiten, dass sie es dann tatsächlich aus sich heraus entwickeln?
Da darf ich ein Geheimnis verraten, aber ich glaube, das teile ich mit anderen Sprechern. Ich kann meine eigene Stimme nicht einschätzen. Mhm. Also ich kann's, die ist mir ganz fremd und ich könnte das gar nicht beurteilen. Nee, ich höre mir das eigentlich nicht an, das machen meine beiden Regisseure da draußen.
Jetzt sind das, ich glaube, die letzte Produktion hat knapp 400 Minuten, so ganz grob, nur um mal einen Eindruck zu bekommen. Ja. Wie lange sitzen die für sowas im Studio? Das sind, glaube ich, 5 CDs, stimmt das? 70?
Das sind 5 CDs. Genau, 5 CDs,
ja. Fast 80 Minuten.
Genau. Und am Anfang, also bei der Föhnlage, habe ich nur 5 Tage gebraucht und jetzt war es in 3, 3,5 Tagen fertig.
Mhm. Gibt's für Sie, wenn Sie jetzt rückblickend gucken, Sie sagen, Sie sind 30 Jahre auch mit dabei, was das angeht, gibt's Vorbilder?
Ja, da gibt's natürlich Vorbilder. Musikkabarettisten. Ich habe sehr lange Musikkabarett gemacht. Und da nenne ich ganz gerne 2 Vorbilder, die vielleicht so ein bisschen vergessen sind. Das ist einmal der Georg Kreisler, der Taubenvergiften im Park ist noch ein bisschen hängen geblieben. Und das andere ist der Helmut Qualtinger. Beide leider schon gestorben, aber das sind so ein bisschen meine Vorbilder.
Was hat sie von denen als, was war da Vorbild für Sie?
Also das Reinfallen in Parodien, die Behandlung der Musik, dass man das nicht ganz bierernst nimmt. Musik, das ist ja bei manchen Musikern oft die Gefahr, dass sie sehr verliebt sind in die pure Form. Und hier in beiden Fällen, der Kreisler ist ja Pianist und der Qualtinger ein begnadeter Sänger eigentlich, der mit verschiedenen Genres spielt und sich auch über die sehr lustig macht.
Das sagt unser Gast. Jörg Maurer, Sie haben gehört, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz mit ihm, dem Krimi-Autor der alten Krimis. Mit dabei war Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion. Vielen Dank dafür. Michael Bödecker aus den Nachrichten. Und Sie haben es gerade gesagt für Sie, Christoph Buchheim in der Technik, das sollte ich nicht vergessen. Mein Name ist Sven Preger und Jörg Maurer, unser Gast, hat es gerade gesagt. Ein Vorbild für ihn war Helmut Qualtinger. Und zum Abschluss der Sendung haben wir genau den noch einmal für Sie vorbereitet mit einem schönen Stückchen. Das ist der Bundesbahnblues zum Schluss. D-Radio Wissen Redaktionskonferenz.